Hey und hallo zu unserem Podcast 50 is a Bitch. Wir treffen uns hier regelmäßig zum Austausch von Lebensweisheiten rund um die sogenannte Lebensmitte. Was sonst nur nach 2 bis 3 Wein oder Bier in Bars zum Besten gegeben wird, also spannende Geschichten rund um das zweite oder dritte Glück, die eventuellen Selbstzweifel, die vielen Querelen der Lebensmitte, aber auch die vielen, vielen Träume natürlich und das Ausbrechen aus dem Alltag thematisieren wir hier mit uns und teilweise auch mit Gästen. Wir, Stefanie und Gregor, freuen uns, dass ihr dabei seid und jetzt viel, viel Spaß!
Hi Steffi.
Hallo.
Neuer Tag, neue Folge.
Ja, und da freue ich mich ganz besonders auf heute. Wirklich, ich freue mich total schon seit Tagen und zähle die Tage runter. Denn wir haben heute unseren allerersten Gast.
Das ist, wer?
Das ist Volker Münch, Psychoanalytiker und C.G. Jung Anhänger, man nennt die ja Jungianer, die Leute, die C.G. Jung Fans sind, und den haben wir heute zu Gast, und freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben mal so ein bisschen was vorbereitet an Fragen, und weil ich Jung und Freud in der Schule kennengelernt habe, in der Oberstufe hatten wir Pädagogik und Psychologie als Fächer, und in Psychologie haben wir Freud durchgenommen und dann Jung, so wie sie es gehört, in der Reihenfolge. Und da war ich Riesenfan von und bin es im Prinzip noch heute, weil die ja Riesengeschichte geschrieben haben. Also das, was die damals erfunden haben, nenne ich es mal, gilt ja in großen Teilen heute noch oder hat halt heute noch viele Anhänger. Und das finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, was so ein Experte dann dazu sagt, wenn wir ihn befragen zum Thema Lebensmitte.
Ja, sozusagen die Gottväter der Psychoanalyse und ihr temporärer Vertreter oder ihr zeitgenössischer Vertreter.
Richtig.
Volker Münch. Aber bevor wir soweit sind, es muss natürlich gewürdigt werden, dass es die erste Folge ist, bei der du offiziell auch wirklich mitwirken darfst, weil 50 is a Bitch heißt der Podcast.
Stimmt.
Und du bist 50 und deswegen kriegst du von mir, und du kannst dich nicht wehren, ein Geburtstagsständchen gesungen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Steffi. Happy Birthday to you.
Danke, danke, danke. Und darf ich dir was verraten?
Now.
Ja, was?
Ja.
Now.
Was denn?
Was wolltest du sagen?
Now you're a bitch.
Ah, I'm a bitch. No, I'm a 50 bitch.
You're a 50 bitch, officially.
Ich hab,
Wie war der Geburtstag?
Du bist nicht der Erste, der gesungen hat. Das war ein sehr lustiger Tag. Ich mach das mal kurz. Ich galoppiere mal darüber. Das war ein wirklich witziger Tag. Ich bin mit meinen Kindern verreist, die, wir haben uns alle in Spanien getroffen und ich bin dahin geflogen aus Frankfurt. Meine große Tochter, die 101 werden muss, kam aus Berlin und die andere, die natürlich auch 101 werden muss, kam aus Barcelona. Wir haben uns da alle getroffen und als der Flieger aufschlug, mein Frankfurter Flieger, kam eine Stewardess auf mich zu und meinte, ob ich nicht Frau Fischer sei. Und ich dachte, oh ja. Und sie meinte, oh Gott, haben Sie nicht heute Geburtstag? Wären Sie nicht 50? Und ich so, oh Gott, scheiße, ja, das stimmt. Und dann hat sie mir eine Karte überreicht, die von der ganzen Crew geschrieben und unterschrieben wurde, mit Herzchen, mit Grüßen, mit Smileys. Total toll. Ich bin übrigens mit der Discover Airlines geflogen. Herzliche Grüße, ich habe sie lieben gelernt. Ist eine Tochter der Lufthansa. Der Umkreis von 30 Personen im Flugzeug hat das natürlich mitbekommen und die fingen dann auch an zu singen. Genau. Und bis ich dann nachher draußen war, ich weiß nicht, hatte ich Reihe 28 oder sowas, haben natürlich auch noch alle gratuliert. Also halb Spanien wusste am Ende, dass ich Geburtstag hatte. Und im Hotel haben wir zum Geburtstag ein Upgrade bekommen von 3-Bettzimmer zu Family Suite. Das war auch ganz süß. Und die Rezeption hat auch gesungen, obwohl sie nicht durfte. Also ich bin gesegnet mit vielen, vielen, vielen Stimmlagen. Also aber auch dir vielen Dank.
Gerne, gerne. Schön.
Ja. Was ist denn bei dir passiert, wenn ich meinen langen Geburtstag gerade dargelegt habe?
Mir haben weniger Leute zum Geburtstag gratuliert. Ich hatte auch keinen.
Sei gewiss.
Ich hatte tatsächlich gestern mein Highlight der letzten Tage und Wochen, denn mein 21-jähriger Sohn ist nach 8 Monaten auf Welttournee durch Australien und Asien. Er war auf Work and Travel, wie man das so macht in der Altersklasse. wieder gesund, wohlbehalten und gut gelaunt zu Hause angekommen.
Ach toll.
Und damit bin ich sehr glücklich.
Ja. Sehr toll. Da hast du eine Krise überstanden, ne? Die Vermissenskrise. Hast du ihn arg vermisst?
Das war keine Krise, aber ich bin wirklich Gott froh, dass er wieder da ist, ja. Es ist ein tolles Gefühl. Sehr schön. Ja.
Hast du ihn denn vermisst oder warst du lange Strecken auch froh, mal deine, okay, sehr süß.
Nein, sehr vermisst.
Toll.
Punkt.
Toll, toll. Schön, dann seid ihr wieder vereint.
Okay. Gut, jetzt klopfen wir mal bei Volker Münch an und schauen, was er uns zu sagen hat.
Ganz genau.
Ja? Ja, okay.
Wir begrüßen heute einen Gast, auf den wir uns sehr gefreut haben. Volker Münch ist Diplompsychologe, Psychoanalytiker, mein Gott, da braucht man fast zwei Zungen für, und Dozent am C.G. Jung-Institut in München. Und besonders sein Buch Krise in der Lebensmitte im Springer Verlag erschienen, ist natürlich für uns hier ganz besonders interessant und daher freuen wir uns auf den Austausch mit Ihnen. Hallo, Herr Münch.
Hallo, Frau Fischer.
Ich kenne Freud und Jung aus dem Psychologieunterricht in der Oberstufe. Ich weiß nicht, kennst du beide aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, Gregor?
Also aus der Gegenwart schon. Also aus der Schule, da muss ich sagen, da bin ich absolut, Achtung Sprachwitz, da bin ich jungfreudlich sozusagen.
Okay. Also
ich habe nicht die Vorschule und Vorbildung genossen wie du. Aber wir haben uns auch so ein kleines bisschen eingeschwungen auf den Termin heute. Insofern, ja, ich bin natürlich mit Freud vertraut. Mit Jung, muss ich ehrlich gesagt zugeben, hatte ich sehr, sehr wenig zu tun bis jetzt. Also insofern bin ich da tatsächlich sehr frisch dazugekommen, freue mich aber umso mehr, als ich ein bisschen im Vorfeld gelesen habe, auf diesen spannenden Dialog.
Okay, genau. Dann gehen wir nämlich mit verschiedenen Vorkenntnissen in die Unterhaltung. Aber das wird bestimmt auch aufschlussreich für uns alle sein. Also Herr Münch, das Wort ist jetzt erstmal an Sie gerichtet. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor.
Ja, ich bin Volker Münch. Ich bin niedergelassen in München als Psychoanalytiker und Gruppenanalytiker. Und ich habe nach meiner, ich sage immer freudstämmigen, also freudschen Grundausbildung, habe ich eine jungsche Zusatzausbildung gemacht in der sogenannten analytischen Psychologie, so nennt sich die Psychologie von C.G. Jung. Und da beziehe ich doch einige Elemente von dieser Therapieform in meinen Arbeiten ein. Ich arbeite neben den Einzeltherapien auch viel in Gruppen und ja, mache nebenbei Seminare und Vorträge und schreibe gelegentlich auch Bücher.
Okay, super. Wer jetzt nicht mitschreiben konnte und mehr Informationen haben möchte oder die Kontaktdaten nachher von Herrn Münch, wir stellen alles in die Shownotes, da ist alles nochmal lesbar, rauskopierbar und anklickbar. So, und weil Sie mit Ihrem Buch natürlich unser Thema bedienen, wie schon gesagt, und deswegen haben Sie ja auch eingeladen, haben wir natürlich auch einige Fragen an Sie. Und die erste, die ich Ihnen stellen möchte, da bin ich dran, können Sie mit einem Satz sagen, was die größte Krise der Lebensmitte ist und ob die Krise, das sind ja zwei Fragen in einem, geschlechterneutral ist oder ob es zwischen Mann und Frau unterschiedliche Krisen gibt.
Das ist eine zweigeteilte und etwas komplexe Frage. Ich denke, die Krise in der Lebensmitte, wie ich sie nenne, die ist etwas, das kann sich ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen. Und ich sag mal, die größte Problematik ist dann, wenn jemand das Gefühl hat, er kommt alleine nicht mehr weiter und sucht zum Beispiel Psychotherapie auf, wie ich das dann in meiner Praxis erlebe. Das sind dann oft für Menschen völlig überraschende Dinge, die sie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt haben. Also beispielsweise der Partner verlässt sie, beispielsweise es kommt zu einer Kündigung. Manchmal auch ohne so eine bewusste Vorgeschichte. Das ist dann für manche ganz überraschend, weil sie irgendwas in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Erleben gar nicht richtig mitbekommen haben. So kann man das jedenfalls dann im Nachhinein rausfinden und einen bestimmten Bereich ihres Lebens eben einfach auch ausgespart haben. Entweder nur gearbeitet haben oder nur für die Familie da waren und sowas. Männer und Frauen ist auch ein komplexes Thema in dem Zusammenhang. Das kann ich vielleicht später auch nochmal genauer erklären. Ich denke, da gibt es Unterschiede, die liegen dann vor allem aber auch darin begründet, dass wir auch in unserer modernen, postmodernen Gesellschaft immer noch unterschiedliche Sozialisationen haben von Männern und Frauen. Und die da heißen, dass die Männer doch mehr arbeiten als die Frauen in aller Regel und sich eben darüber definieren. Und dann ist natürlich eine Kündigung oder ein großer Umbruch oder wenn man dann mit Mitte 40 oder so zum alten Eisen gehört, wesentlich schwerer zu verkraften. Das andere ist dann, dass auch viele Frauen, die als Patientin kommen, sich zum Beispiel häufig, im falschen Leben fühlen, sich überfordert fühlen mit einer Doppelbelastung von Arbeit, Job und Kindern und Haushalt und was da alles so dazukommen mag. Und das kommt schon vor, dass dann relativ häufig auch noch so die klassischen Rollenverhältnisse herrschen. Das führt dann zu heftigen Konflikten und eben oft auch zu Trennungen. Also ich erzähle immer gern das Beispiel einer Patientin, die dann mal während der laufenden Fahrt das Handy des Mannes, der da wieder mit der Firma telefonierte, aus dem Wagenfenster warf. Das war dann der Auftakt der Midlife-Krise.
Wessen jetzt? Midlife? Von dem Mann oder von der Frau?
Ich glaube, die Frau hat eher was gespürt, dass da was nicht stimmt. Und für sie galt das erstmal und dann merkte der Mann, oh, da stimmt ja was nicht. Und dann sind sie beide in einen langen Prozess gekommen und es ist aber letztlich ganz gut gewesen für beide. Es war schwierig, aber nach aller meiner Kenntnis sind die auch zusammengeblieben.
Okay. Vielleicht weil das Handy aus dem Auto geflogen ist, ja, könnte sein. Also spannendes Thema auf jeden Fall. Wir haben Sie ja heute mal dabei sozusagen als den Experten unter zwei Laien. Also die Steffi und ich, wir bezeichnen uns absolut nicht als Laien, sondern als Experten für diesen Podcast. Aber wir betrachten es immer so mit unserem Halbleihenwissen wir kommen sehr schnell an diese psychoanalytische, interpretierende Ecke. Und deswegen wollen wir ja ganz bewusst mal auch sozusagen Sie mit professioneller Vorkenntnis zu unseren Themen, die uns bewegen, in diesem Podcast befragen. Was mich im Vorfeld ganz besonders interessiert hat, wenn Sie als Psychoanalytiker aus eigener Erfahrung auch sprechen, inwiefern ist es für Sie hilfreich und möglich gewesen, die sozusagen genau Ihr Berufsthema und Berufsumfeld zu antizipieren und sich auf die Krise in der Lebensmitte vorzubereiten und die auch entsprechend hoffentlich erfolgreich zu bewältigen?
Ja, danke für die Frage, die auch wiederum sehr vielschichtig ist. Das eine ist mal, dass ich, als ich dann jung begann zu lesen oder auch die Sekundärliteratur, also was man dann da über jung lesen kann, ist mir aufgefallen, dass jung auch zu etwa seiner Lebensmitte, so mit 40 herum, in eine große Krise kam und eigentlich aufgrund dieser Krise dann so sein Innenleben erforschte und eine eigene Psychologie aufbaute und konzipierte, die von der von Freud abwich. Das war das eine. Das nächste ist, dass man als Psychotherapeut lange lernt, erstmal so in Kliniken arbeitet, dann eine lange Ausbildung macht an Instituten und dann selber auch nochmal Analyse macht. Und das war bei mir dann auch ungefähr zur Lebensmitte. Und just zu dieser Zeit oder vielleicht auch durch die Selbstanalyse, die man dann macht, kommt man natürlich auf Dinge, die man vielleicht selbst auch verdrängt hat, die einem oft auch mit in dem Thema Partnerbeziehung vielleicht nicht so bewusst waren, wie es dann der Fall ist. Und da war es bei mir selber auch so, dass ich natürlich da auch eine Zeit hatte, die schwierig war. Und dann passte das alles irgendwie zusammen. Also ich war selber betroffen. Mein Urvater Jung war sozusagen selber auch mal der Betroffene und hatte dazu eine passende Theorie anzubieten, die dann nämlich hieß, mit der Krise der Lebensmitte, das ist immer nicht nur ein Risiko, sondern eine große Chance, jetzt nochmal zu gucken, was ist denn im Leben zu kurz gekommen bislang? Ja, was muss ich noch mehr reinholen? Was muss ich, wo muss ich auch einfach mehr Rücksicht nehmen als bislang? Und das kann dann sein, dass man vielleicht mehr an seine eigenen Bedürfnisse denkt. Ich sag's mal ganz, ganz grob, ja. Und sich nicht so sehr an die Bedürfnisse anderer, sei es ein Arbeitgeber, sei es Freundin oder Freund oder Partner, anpasst. Und das ist ja das Grundthema von fast allen Psychotherapien, so das eigene ein Stück weit wahrzunehmen. Das heißt nicht unbedingt immer durchzusetzen, aber da mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, was das eigentlich ist.
Also war hilfreich für die Krisenbewältigung auf jeden Fall.
War absolut hilfreich. Ja. Genau. Und war aber auch hilfreich, weil ich merkte, es ist nicht so, dass man jetzt zur Lebensmitte nach meiner Sicht oder meiner Erfahrung auch mit mir und auch mit Patienten merkt, man könnte jetzt nochmal so alles umkrempeln. Es ist vor allem die Sicht auf sich selber, die sich dann ändert. Dass man auch lernt, bestimmte Dinge, die man nun mal so an sich hat und bestimmte, sag mal, auch Traumata, die man erlebt hat oder bestimmte schwierige Bedingungen in Kindheit und Jugend, dass man die dann einfach annimmt und damit besser lebt, ja. Und sagt, okay, ich bin so, und wenn jetzt ein Partner damit schlecht zurechtkommt, dann muss ich auch nicht versuchen, das jetzt grundsätzlich noch zu ändern, sondern kann sagen, du, ich habe meine Macken, du hast deine Macken, lass uns mal versuchen, damit zu leben und auszukommen. Das wäre so die Idee.
Und Erfahrung. Aber das ist nicht sehr psychoanalytisch, oder? Ist die Psychoanalyse nicht so, dass sie sagt, wir gucken jetzt mal, was in der Kindheit war und das versuchen wir zu lösen, damit die Gegenwart unproblematischer wird? Oder
Da bin ich sehr dankbar. Genau, das hat sich geändert. Da bin ich sehr dankbar für die Frage, weil eigentlich, es gibt so vor 30 Jahren etwa, gab es auch in der Mainstream-Psychoanalyse, also in dem Jenseits von Jung, eine sogenannte intersubjektive Wende. Also man hat begriffen, dass die Persönlichkeit des Analytikers auch sehr wichtig ist für den therapeutischen Prozess. Und damit einhergehend hat man viel mehr Augenmerk aufs Hier und Jetzt gelegt. Also man hat gesagt, was passiert denn jetzt eigentlich in der therapeutischen Situation? Und gerade in der Gruppentherapie untereinander, ja, wie werden die Leute wahrgenommen? Was sagen die sich gegenseitig? Was hauen die sich auch mal an den Kopf? Und darüber kann man, weil sich die Vergangenheit ja in der Gegenwart abbildet, kann man dann im Hier und Jetzt arbeiten. Und diese Vergangenheit, die kommt dann noch zusätzlich dazu. Das ist aber mehr dann so mein Ding. Ich weiß dann halt, okay, der hat mir erzählt, was in der Kindheit passiert ist. Und dann entsteht natürlich auch eine Narration, also eine Geschichte, dass ich sage, okay, mein Leben, das hat einen roten Faden, das kommt daher. Aber es ist eine Erkenntnis, oder das hat man gerade die letzten 30, 40 Jahren gemerkt, es ist nicht unbedingt immer hilfreich, nur zu wissen, was gewesen ist, sondern ich muss es ja auch im Hier und Jetzt erleben. Und das passiert natürlich meistens in irgendwelchen Beziehungen, auf dem Arbeitsplatz oder in der Ehe oder ja in Freundesbeziehungen. Und dann merkt man, wo man vielleicht immer wieder ähnliche Themen und Probleme hat. Und dann lohnt sich schon mal zu sagen, was ist denn da eigentlich das Thema? Aber man muss nicht unbedingt dieses Archäologische, was Freud so drauf hatte, machen, weil man hat gemerkt, das ist, das zeigt sich ja im Hier und Jetzt. Es ist präsent, es ist da. Ich brauche gar nicht zu tief graben, sondern die Patienten erzählen es, indem sie über ihre gegenwärtigen Probleme erzählen.
Ja. Eine Frage, die ich dann vielleicht nochmal im Anschluss direkt habe, ist, habe ich gesagt, so, okay, was sagt der Experte zur Bewältigung selbst, aber was sagen Sie auch, oder was können Sie sagen und empfehlen, sozusagen zur Achtung, präventiven Diagnostik. Also, was ich damit meine, ist, ich hoffe, das war ein gut gewählter Ausdruck. Ich habe nicht geübt, der kam mir gerade so in den Kopf. Aber als Sie eben gesprochen haben, dachte ich mir, wie spannend müsste es doch sein, wenn jetzt Zuhörer von uns hier sagen, okay, ich brauche ja nicht zwingend die Krise im Leben. Ja, aber jeder kommt mal an einen Punkt, genau da, wie Sie richtig sagen, was habe ich verpasst, was müsste ich vielleicht noch nachholen, etc. pp. Und bei manchen läuft ja so eine Krise auf bis zu einem Punkt, wo es wirklich rot ist. Die laufen gegen eine Wand und sind dann wirklich absolut in, die müssen therapiert werden oder müssen sich verändern. Aber viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn man sozusagen permanent eigentlich an dem Problem arbeiten kann, sich selbst reflektieren kann und wo steht man eigentlich, ne, und mit Menschen auch drüber spricht. Was wäre da gut geeignet, so für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so im Sinne einer kleinen Selbstanleitung, wie man mit sich selbst umgeht, um die Krise zu vermeiden, aber sein Leben selbst eigentlich zu verbessern, wenn es verbesserungswürdig ist, oder?
Ne? Ja, verstehe. Also wenn man schon handfeste Symptome hat, wie eine Depression, also so eine Lebensunlust oder gar Angstzustände oder Panikattacken und so, dann ist es sicherlich ratsam, dann schon mal zum Therapeuten, zur Therapeutin zu gehen. Aber wenn man jetzt merkt, ich habe Probleme und ich merke, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass das Leben fortschreitet und man älter wird, dann macht das natürlich Sinn. Und da sind die im Vorteil, die dann Freunde und Freundinnen haben, mit denen sie das immer wieder auch bereden können. Das ist nur leider ein ein Phänomen, dass viele Menschen, die jetzt dann am Ende einen Psychotherapeuten brauchen, da ein Defizit haben. Die konzentrieren sich zu stark auf Partnerbeziehungen, erhoffen von der romantischen Liebe das große Glück und sind dann regelmäßig enttäuscht. Aus unserer Sicht ist das dann häufig die Deutung, dass eigentlich in der Liebesbeziehung so das Paradies auf Erden gewünscht wird, was dann wiederum mit diesen kindlichen Wünschen zu tun hat. Also Enttäuschungen in der Kindheit, die man dann wieder gut gemacht haben will. Ich würde sagen, wenn man die Krise in der Lebensmitte, die muss man ja nicht so datieren. Das kann irgendwas sein, was so, wie es auch beschrieben wird, ja, zwischen 35 und 55 sind Thematiken da, wo es um bestimmte Umwälzungen geht, dass man jetzt beruflich vielleicht nicht mehr weiterkommt, so eine Karrierespitze erreicht hat, dass man vielleicht schon Kinder hat, die jetzt aus dem Haus sind oder sich mit einer Kinderlosigkeit zu beschäftigen hat. Das ist ja alles so um die 40, 45 vielleicht, dass das ziemlich klar ist, in welche Richtung es geht. Und da muss man sagen, okay, komme ich damit klar oder komme ich nicht damit klar? Und dann ist wieder eigentlich doch die Kindheit insofern wichtig, als wenn ich irgendwie eine Unterstützung hatte und Eltern, die eine gute Beziehung angeboten haben und mich auch gesehen haben, dann kann ich auf innere gute Stimmen zurückgreifen, die mir sagen, okay, wird schon wieder. Dann kann ich auch leichter neue, gesunde Beziehungen initiieren und kann auf Leute zugehen, also Freunde gewinnen. Das ist ein großes Problem, was viele dann haben, dass sie ja vielleicht auch, weil sie schon symptomatisch sind und deprimiert sind und aus der Wäsche schauen wie 7 Tage Regenwetter, dann will niemand was mit den Menschen zu tun haben. Und da gibt es Teufelskreise, aus denen man dann ganz schwer alleine rauskommt. Und deshalb gibt es ja sowas wie Therapie oder ja andere Formen der Beratung und Hilfestellung.
Das heißt, Gregor? Das heißt, nicht nur die Beziehung ist wichtig, sondern auch Freunde, ja, wie man raushört. Die haben jetzt das 3, 4, 5 Mal Freunde erwähnt. Welchen Stellenwert haben die, würden Sie sagen?
Die Freunde haben und die Freundinnen, die haben einen Stellenwert aus psychologischer Sicht, einfach weil sie sozusagen ein Korrektiv sind, ja, ein Raum, wo man sich selber ausbreiten kann, wo man verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit auch noch zeigen kann, die man vielleicht nicht alle in der Partnerschaft unterbringen kann. So eine Partnerschaft, wenn sie sehr eng gelebt wird, führt dann manchmal dazu, dass man zu hohe Erwartungen hat aneinander und dass natürlich ein anderer Mensch in keiner Weise immer alle Bedürfnisse abdecken kann. Und je interessierter und je talentierter vielleicht auch Menschen sind, desto mehr desto mehr Interessen haben sie, desto mehr Bedürfnisse haben sie. Und dann muss ich auch außerhalb der Zweierbeziehung oder der Familie dafür sorgen, dass ich in so einen Kreis von Menschen eingebunden bin. Ich habe gerade auch noch ein Buch über Gruppen geschrieben. Da habe ich das auch nochmal zum Thema gemacht, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass Menschen sich in Gruppen bewegen, immer in Gruppen bewegen. Und dass Menschen aber schneller in Leid reinkommen und in so einen Teufelskreis, wenn sie sich zu sehr auf einen einzelnen Menschen fixieren. Wir sind eigentlich aber immer in Gruppen drin. Ja, früher gab es die Großfamilie, das ist nicht mehr so. Wir sind auf der Arbeit, in einer Arbeitsgruppe, in einem Team. Wir sind in der Schule, in der Klasse. Wir sind im Sportverein, in einem auch in einem Team. Also der Mensch ist ein Gruppenwesen eigentlich. Und das wird so ein bisschen übersehen, wenn wir das alles zu individualistisch handhaben, wie wir psychologisch auf uns schauen. Und das ist natürlich leider in unserer Zeit ein bisschen stark geworden, dass das alles so individuell geworden ist. Ja.
Ich habe mal gehört, den Spruch, ein Freund hat das von mir gesagt, Partner kommen und gehen, Freunde bleiben. Ich glaube, das trifft's ganz gut, ne? Das ist was Beständiges, wenn es gute Freunde sind.
Genau, das ist was, was bleibt. Natürlich ist es auch schön, wenn der Partner oder die Partnerin dann bleibt, aber die bleiben eher, wenn so ein Freundeskreis da ist und wenn man vielleicht sogar einen überschneidenden Freundeskreis dann bildet im Laufe der Zeit. Das ist sehr konstruktiv, weil dann ist auch ein bisschen eine Hemmschwelle da. Also einerseits ist es ein Raum, man kann mit mehr Menschen reden, wenn es Probleme gibt, aber man denkt sich dann auch, was wäre denn jetzt, wenn wir uns trennen? Dann verliere ich ja die und die Freunde alle, ja? Weil das sind ja auch die Freunde von meinem Partner und dann bilden die Freunde sozusagen auch ein Kit für die Beziehung. Das ist also schon
Ja.
Sehr, sehr hilfreich.
Ich finde es einen sehr, sehr schönen und wertvollen Aspekt auch sozusagen. Man braucht nicht immer gleich, sorry für die bildhafte Sprache, die Couch, also die Therapie, sondern es hilft auch der Austausch im Freundeskreis. Aber ich glaube eben auch, es setzt auch ganz extrem innerhalb dieses Freundeskreises die Möglichkeit der Reflexion oder die Fähigkeit, besser gesagt, der Reflexion voraus. Denn ich glaube, ich kann mich perfekt um mich selbst drehen und mich über das Leben, die Umwelt, meinen Partner, meine Partnerin beschweren, ohne jemals selbst zu reflektieren, wo ich eigentlich bin und stehe. Ne? Also ich glaube, dass hier geschätzt eine Minderheit eigentlich unserer Gesellschaft wirklich in der Lage ist, sich selbst kritisch zu reflektieren. Also das ist jetzt mal, kann ich auch als Frage formulieren an Sie.
Ja, das ist eine harte Diagnose. Ich würde das in der Form auch eigentlich schon sehen, was ja eigentlich traurig ist auch. Wo dann man sich nicht wundern muss, dass es 40.000 niedergelassene KassenpsychotherapeutInnen in Deutschland gibt. Es ist halt schwierig, wenn man es nicht von klein auf gelernt hat. Und dieses Aufeinander wirklich schauen und emotionale Dinge auch spiegeln, sage ich mal, das ist, erfordert natürlich auch Mut. Und das Ganze führt dann dazu, dass dann häufig auch so eine Angst entsteht, dass die anderen mich nicht bestätigen. Und dann gibt's halt irgendwie im Internet eine Bubble von Gleichgesinnten, wo dann eine große Gefahr ist, finde ich, dass man sich immer nur noch um ein Thema kreist und mit einem Thema beschäftigt. Also wir, die gehörenden Ehefrauen, wir, die Borderline-Kranken, wir, die sowieso. Und wenn dann Patienten sich 10 Jahre so damit beschäftigt haben und ihre Identität quasi auf etwas Problematischem aufgebaut haben, ist natürlich ganz schwer für die zu sehen, dass es viele Persönlichkeitsbereiche gibt, die eigentlich gut funktionieren, wo sie kein Problem haben. Also man lernt dann, sich selber so als Problem zu sehen. Und das kann natürlich auch zu so einer Dauerkrise werden. Ja, kommt man natürlich dann auch mit zunehmendem Lebensalter in immer schwierigere Situationen, weil man merkt, man findet entweder keinen Weg, bei den Eltern auszuziehen, man findet keine Arbeitsstelle, man schafft es nicht, eine Ausbildung abzuschließen, oder man wird immer wieder gemobbt und rausgeworfen. Und das hat ja häufig auch bestimmte Gründe, auch in der Persönlichkeit von Menschen, denen das passiert. Ja, das muss man, die Wahrheit muss man schon auch immer wieder sagen, weil wir haben ja so ein bisschen so eine Opferideologie, die in verschiedenen Bereichen um sich greift. Und ich sag immer, es gehören immer zwei dazu, ne? Also
in der Tat.
Wenn es um Gewalt geht, ist es keine Frage. Aber wenn es um Beziehungsdynamiken geht, dann gehören immer beide dazu, die da beide was miteinander veranstalten. Also jemand, der dominieren will, und jemand, der sich dann freiwillig unterwirft, ja, und so weiter. Das ist dann sehr schwer zu verändern oft, ja. Und sehr schwer aufzudecken, weil Menschen sich dann sehr lange schon in solchen schwierigen Beziehungen befinden und das dann ganz schwer haben, sich was anderes vorzustellen. Die haben kein Bild davon, dass es anders gehen kann.
Mhm.
Ja. Mhm.
Mir ist gerade eine Frage eingefallen, weil ich mir so die Patienten bei Ihnen vorstelle und die, ich nenne es jetzt mal so, die mit der Lebensmittelkrise zu Ihnen kommen, sind das eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer? Das habe ich mich gerade gefragt. Kann man das sagen?
Generell kann man sagen, also nicht in meiner Praxis, aber generell kommen in Deutschland schon mehr Frauen als Männer in Psychotherapie.
Ah.
Ungefähr 2/3, 1/3. Das sind häufig Menschen in diesem Lebensalter, zwischen 30 und 50, ganz, ganz häufig. Das ist eine große Mehrheit. In meiner Praxis ist es so, dass ich so ein bisschen es gibt weniger Psychotherapeuten. Und für viele Männer ist es hilfreich, auch einen männlichen Psychotherapeuten zu haben. Da kriege ich sehr viel Männer auch überwiesen und die kommen in meine Praxis. Bei mir ist das Verhältnis umgekehrt. Ich habe 2/3 Männer und 1/3 Frauen.
Mhm. Aha, okay.
Und ich habe schon manchmal gedacht, ich könnte auch eine Männergruppe starten und solche Dinge. Und dann kam doch wieder eine Frau, die sich anmeldete. Also das ist natürlich dann schon, dass man auch einen anderen Draht dazu hat. Und dass Patienten sich natürlich auch besser identifizieren können, wenn da jemand sitzt, der vielleicht ein bisschen so eine ähnliche Geschichte hat, ohne dass man das darüber spricht, dann ist natürlich die Erwartung, ah, da sitzt jemand, der kennt sich damit aus und der kann mir da was sagen, auch als Mann.
Ja, das ist wie bei Frauen. Ich glaube, die gehen auch lieber zu Gynäkologinnen als zu Gynäkologen.
Das ist dann
wohl ähnlich, weil man sich damit identifizieren kann, wie Sie schon sagten.
Ja.
Ich hätte noch eins, eine Frage. Also es ist ja jetzt nicht so, dass hier jeder durch die Lebensmittelkrise geht oder dass sie bei Ihnen zum gleichen Zeitpunkt eintrifft. Aber mich würde interessieren, also bei Ihnen ist das ja wirklich, das ist ja Profession. Wie würden Sie sagen, gehen Ihre Patientinnen und Patienten aus so einer Krise heraus? Sind die gestärkt? Sind die wegen mir auch nicht heilbar? Also das würde mich mal wirklich interessieren, denn ich glaube ja, unsere Überschrift ist ja nicht nur, also vor allen Dingen nicht Krise. Also wenn wir bilateral sprechen, Steffi und ich, dann reden wir ja immer auch über die Chancen und über die schönen Dinge. Und aber da Sie ja nun mal selbst auch die Thematik der Krise in der Lebensmittel mit dem Wort überschreiben, würde es mich interessieren, geht man eher gestärkt und geläutert und positiv aus dieser Phase heraus, wenn Sie Kontakt haben mit Patientinnen und Patienten? Oder was ist da so Ihr generelles zusammenfassendes Bild, wenn Sie eine Zusammenfassung schreiben würden? So der durchschnittliche Patient, der bei Ihnen die Therapie verlässt, ist ... Besser drauf, schlechter drauf.
Der durchschnittliche Patient, die Patientin ist, die hat einen größeren Raum und ist flexibler geworden, ist geduldiger geworden mit sich, hat aber auch zum Beispiel alte Interessen wieder aufgenommen, hat alte Kontakte wieder aufgenommen, hat sich zu Trennungen von Arbeitsstellen oder Partnern durchgerungen. Da passiert dann schon sehr viel. Also wird die Therapie genutzt, um diese Wünsche dann auch umzusetzen und den Mut zu finden. Diese Behandlung hat ja dann ganz viel damit zu tun, auch Ungleichgewichte in der Persönlichkeit so ein bisschen auszugleichen. Wenn jemand immer nur versucht hat, über den Verstand und die Ratio seine Probleme zu lösen und Pläne macht, dann lernt jemand im Laufe der Zeit seine Gefühlswelt besser kennen. Wenn jemand aber sich immer sehr in Gefühle hinein, ich sag's mal übertrieben, gesteigert hat, lernt jemand sich besser zu kontrollieren und auch mal nüchtern nachzudenken über das dramatisch anmutende Beziehungsproblem. Es geht ja auch immer in der Krise der Lebensmittel oder generell in dieser ganzen Zeit immer um, für mich jetzt als jungianischen, analytischen Psychologen geht es darum, so ein Kräfteverhältnis bewusst zu machen zwischen Kräften in den Personen, die eher sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist. Also dieses Beharrende, dieses Festhaltende und nicht loslassen könnte, was ja manchmal auch sinnvoll ist, weil man sich manchmal zu schnell entscheidet. Also gibt Patienten, die sagen dann, ich schmeiß meine Ehe jetzt mal weg und brenne durch. Und dann nach einem Jahr bereuen sie es bitterlich, dann will die Frau aber nicht mehr. Zum Beispiel, also das wäre dann so ein Schnellschuss, nicht besonders hilfreich. Und das andere ist natürlich, dass man lebenslang ja auch immer wieder den Wunsch haben kann, was zu verändern. Das kommt natürlich zur Lebensmitte in dem Moment, wo ich merke, oh, die Dinge sind begrenzt. Ich kann nicht mehr wahnsinnig viel mehr Geld verdienen, ich kann nicht mehr Kinder auf die Welt bringen. Ja. Ich sehe jetzt, von nun an wird es vielleicht schwieriger. Die Hälfte des Lebens ist vielleicht um, die Endlichkeit kommt ins Spiel und dann muss ich mir bewusst werden, okay, das ist ein Fakt, ja. Also es gibt Grenzen, aber gleichzeitig ist es dann natürlich auch erlebbar, dass man immer noch Ideen hat, von Dingen fasziniert ist, seine Hobbys auch mehr pflegen kann und sollte, sage ich auch, neben den Bedürfnissen von Arbeitsplatz und Familie. Und das sind alles Dinge und Erfahrungen, auch für andere da zu sein, außerhalb der Familie. Das kommt ja dann noch später im Leben. Also wenn man irgendwas mitteilen will oder irgendwas weitergeben will, wie ja wir hier eigentlich auch, sich in einen Austausch begeben mit der Gesellschaft, das kann auch sehr sinnvoll dann erlebt werden und ist dann ein Ausgleich und kann die Leute dann einfach zufriedener machen und gelassener und, ich sag mal so, mehr in sich ruhend, ja. Und dann entstehen natürlich auch weniger Symptome, ja. Dann dann sind die Leute auch arbeits- und liebesfähig, nannte das Freud. Also dann kann man sich eher einlassen auf Beziehungen, dann kann man Stress auch besser ertragen und kann auch Probleme besser von sich weghalten, wenn die von zu viel Seiten kommen.
Also klassisch gestärkt durch die Krise gehen oder aus der Krise gestärkt hervorgehen.
Die Krise ist eine Chance und eigentlich wirklich, das hört sich manchmal ein bisschen platt und banal an. Natürlich gibt es auch Krisen, die sehr dramatisch sind. Also wenn jemand jetzt schwer erkrankt zu dieser Zeit, dann kann das natürlich auch eine tiefgreifende Persönlichkeitsveränderung und eine Neuorientierung ergeben. Und oder es geht um Verluste. Es gibt Menschen, die verlieren Menschen im Lauf des Lebens und manchmal eben auch früher. Und auch diese Dinge sind natürlich jetzt nicht so im natürlichen Prozess, aber die fordern dann von mir eine Menge Anpassung an diese neue Situation heraus. Und da kann es natürlich sinnvoll sein, sich Orientierung zu holen, irgendwo was anzuhören, was zu lesen oder vielleicht auch eine Therapeutin aufzusuchen.
Wahnsinn interessant. Oder, Gregor? Meine Güte.
Ja, also... Ja, du.
Wirklich. Also ich glaube, wir könnten Ihnen noch stundenlang zuhören. Also ich habe keine Fragen mehr. Wenn Sie noch was haben, was Sie gerne loswerden wollen zu dem Thema, Herr Münch, feel free, können Sie gerne machen.
Ich wollte mich erst noch mal bedanken, dass ich hier dabei sein durfte. Und ich hoffe, ich habe so ein paar zu akademisch wirkende Gedanken da beigetragen.
Nein, es war toll.
Man sollte das einfach, Krise in der Lebensmitte ist ja auch keine Diagnose, wollte ich noch sagen. Das ist ja, da steht ja in keinem Diagnoseschema da drin, sondern das ist, wir müssen immer rausfinden, was verbirgt sich dahinter? Ist es nur eine aktuelle Krise oder ist da jetzt eine schwerere psychische Problematik dahinter, eine Depression oder irgendeine Persönlichkeitsstörung sogar? Thema Narzissmus vielleicht noch ganz kurz, das ist ja auch so eine Sache. Wenn man sich vorstellt, man wäre sozusagen unendlich, fähig im Leben alles Mögliche zu erreichen. Und da merkt man eben diese Grenzen, von denen ich schon sprach. Das ist ganz wichtig, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, welche geheimen, wir sprechen dann von Größenfantasien, man so hat. Also will man noch berühmt werden oder will man noch reich werden? Und was erhofft man sich dann davon? Eigentlich geht es ja dann beim Narzissmus immer darum, dass man eigentlich geliebt werden möchte, wie man ist und jeden Reichtum und jede Anerkennung eigentlich dafür tauschen würde. Nur das ist dann der Ersatz dafür. Ja, also berühmteste Persönlichkeit, die wir kennen, ist ein gewisser amerikanischer Präsident. Vielleicht auch zukünftiger wieder.
Oh Gott, das bitte nein. Keine Wahlprognosen.
Der seine Lebensmittelkrise mit Sicherheit nicht ordentlich bewältigt hat, sondern immer noch mittendrin steckt, wenn nicht in früheren Phasen.
Ja, der ist seit 60 Jahren da drin, würde ich sagen, der Kollege.
Genau.
Nee, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich probiere es nochmal ganz kurz vielleicht zusammenzufassen, weil ich habe es immer gerne, wenn man was mitnimmt. Und ich glaube, was man toll mitnehmen kann, ist, Mut zur Reflexion, haben Sie gesagt. Das ist mir hängen geblieben. Das kann jeder jederzeit machen. Krise oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Mut zur Reflexion ist eine Sache. Ab und zu mal die Zeit nehmen. Freundschaften sind ein Vehikel. Ganz wichtiges Thema.
Ja.
Und da muss eben auch die Möglichkeit zum kritischen Dialog und zu einer kritischen Selbstreflexion möglich sein. 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Ich hoffe, das ist ein verzerrtes Bild, aber es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich so ist. Und vor allen Dingen eigentlich das positive Momentum wieder, man geht verändert aus so einer Phase raus, Ungleichgewichte, die man als Persönlichkeit hatte, können nivelliert sein, ausgeglichen sein, man kann mit sich besser selbst umgehen und, was mir auch gut gefällt, versteckte Vorlieben oder Neigungen wiederentdecken, neu entdecken.
Ja.
Ist eigentlich eine tolle Chance und das war so meine Zusammenfassung. Ich fand das toll, spannend, also ist für uns wieder Steffi, Futter für die nächsten Folgen, denke ich mal.
Ja, vor allem Freundschaften haben wir doch vor. Die nächste Folge geht über Freundschaften, Es war wirklich toll mit Ihnen, Herr Münch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, danke schön.
Ja?
Danke auch.
Sehr toll.
Alles Gute für den Podcast.
Tschüss. Danke. Bis bald. Tschüss.
Tolles Gespräch mit Volker Münch, fand ich. Wie fandst du es?
Sehr. Meine Güte, ich fand das total schön. Ich hätte stundenlang noch weitermachen können. War sehr schön.
Ja.
Hatten kleine technische Herausforderungen.
Ja.
aber die haben wir gemeistert.
Wie immer hast du sie gemeistert. Du bist ja hier die Regisseurin, Produzentin und Publisherin in einem. Dafür meine Props, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja, und ich glaube, was auch klasse war, war, wenn man so das die Zusammenfassung beschreiben wollte, dass man sagt, okay, was kann man eigentlich machen gegen, also präventiv oder begleitend gegen den Blues in der Lebensmitte? Freunde, Freundschaften war das Thema. Zum Ende hin, ja.
Ja.
Du? Bitte?
Hast du das selber? Also war das für dich so klar?
Nee, ja, nee war es nicht.
Mir
war,
auch.
Es war wirklich eine ganz einfache Auflösung einer komplexen Thematik.
Ja.
Wo ich auch dachte, irre. Ist richtig. Ja, macht.
Ja, total, aber das hat man nicht im Sinn, ne? Wenn man
ich hätte jetzt auch was viel Theoretischeres, Analytischeres erwartet.
Ja.
Aber das fand ich sehr erfrischend, wunderbar. Guck also ich glaube, das ist ein toller Abbinder auch gewesen für diese Folge und leitet uns ja auch, wie schon erwähnt vorhin, in die nächste Folge, die wir ja schon für uns geplant hatten, mit und über das Thema Freundschaft. Und damit.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja.
Glaube ich. Und damit können wir sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ganz genau.
Bis dann.
Bis dann, tschüss.